Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.
Hi Corinna.
Moin Tanja.
Du, ich bin heute am Museumshafen vorbeigefahren und da liegt im Hafen so ein komisches Ding. Also das sieht aus für mich wie so eine Badeplattform. Hat auch so schillernde Schuppen als Außenbemalung. Weißt du, was das ist?
Ich weiß genau, was das ist und ich kann dir sagen, deine schillernde Badeplattform, die hat sogar einen Namen, die heißt nämlich Schuppi.
Oh, wie niedlich. Aber eine Badeplattform im Museumshafen?
Es ist gar keine Badeplattform, sondern es ist die Schifffahrt der Zukunft, die da liegt.
Was? Dieses kleine Ding?
Ja, genau, weil Schuppi, damit öffnen wir die Türen in die Zukunft, weil Schuppi kann was ganz Tolles. Schuppi kann nämlich autonom fahren.
Ach, aber nur da in dem Hafenbecken und fährt sie schon? Also ich habe da noch keine Menschen drauf gesehen.
Genau, sie kann erstmal nur im alten Hafen ganz autonom da ihre Kreise ziehen.
Ja.
Und dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, weil ich mir nämlich schon fast gedacht habe, dass du mir jetzt Löcher in den Bauch fragst.
Ja, das hatte ich jetzt eigentlich vor.
Und deshalb habe ich nämlich Habo Kramer und Dr. Alexander Jeschke bei mir im Podcast-Studio gehabt. Die sind mit Herzblut dabei und sind dafür verantwortlich, dass Schuppi so seine Kreise im alten Hafen zieht.
Da bin ich ja gespannt.
Wir hören rein. Bei mir zu Gast sind heute Habo Kramer von der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Hallo Habo.
Moin Corinna.
Und Dr. Alexander Jeschke, er ist Geschäftsführer und Mitbegründer der Marinon GmbH. Hallo Alexander.
Ja, hallo Corinna.
Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, während wir nämlich in unserem Sommer-Special so ein bisschen zurückgeschaut haben im Bereich der Schifffahrt. Wir waren mit Dr. Lars Kröger akustisch auf den Museumsschiffen. Schauen wir heute mal in die Zukunft der Schifffahrt. Da habt ihr beiden ein super spannendes Projekt und zwar die autonom fahrende Fähre Schuppi. Wer jetzt nicht weiß von unseren Hörer und Hörerinnen, wer oder was Schuppi ist, Habo, wie würdest du Schuppi erklären und beschreiben?
Schuppi ist ein Work-Hobby, also das mache ich so neben meinen eigentlichen Tätigkeiten als Referent bei der Senatorin, als Herzensprojekt für die Seestadt Bremerhaven. Wir haben die Entwicklung des Werftquartiers in Bremerhaven. Da sollen ja Wohneinheiten und ein modernes Quartier entwickelt werden.
Mhm.
Die Anbindung der Kültenhalbinsel an den ÖPNV kann man einfach durch die Hafenbeckentopographie sich schon denken, ist nicht so optimal. Die sollte dann eigentlich mit einer Brücke hergestellt werden. Allerdings passt so eine Brücke nicht so richtig in dieses Wohnquartierkonzept.
Mhm.
Um diese Anbindung trotzdem zu realisieren, sollte das mit einer Fähre. Und nun sind wir ja ein Wissenschaftsstandort als Bremerhaven.
Genau.
Und deshalb wird es eine autonome Fähre. Das ist unsere Vision.
Mhm.
Dafür ist Schuppi an den Start gegangen als Sensordemonstrator, um zu zeigen, es ist möglich. Und das Ziel ist dann irgendwann diese Schuppi erwachsen werden zu lassen und eine Schuppe werden zu werden.
Ah, okay. Also Schuppi ist noch ein Prototyp. Schuppi ist 3x2 Meter groß, meine ich, und besteht aus Aluminium. Sieht aus für mich wie eine kleine Gondel und liegt bei uns zurzeit im alten Hafen, in den Hafenwelten.
Genau, also wir haben Schuppi aktuell im Museumshafen, dankenswerterweise, das Deutsche Schifffahrtsmuseum.
Mhm.
Wir haben eine sehr, sehr gute Kooperation mit denen und haben ein Labor dort einrichten dürfen, ein Freiluftlabor, ein Reallabor, weil diese Dinge der Autonomie zu erproben, muss man halt auch Daten sammeln, Versuche machen und die restliche Wasseroberfläche, die wir so in der Stadt oder im Land Bremen haben, die unterliegt dem Hafenamt oder sonst was. Und in diesen Behörden oder den Rechtsrahmen für diese Behörden existiert ein autonomes Fahrzeug nicht. Also das gibt es nicht. Also wir haben es zwar gebaut, aber so im Rechtsrahmen existiert es nicht. Das heißt, eine niederschwellige Möglichkeit, das zu testen, gab es nicht. Und da haben wir dann im Museumshafen diese niederschwellige Möglichkeit.
Genau, weil da aktuell kein Schiffsverkehr stattfindet und man dort entsprechend nicht so die Regularien hat, richtig?
Ja.
Bevor wir jetzt zur Technik kommen, wie Schuppi überhaupt funktioniert, der Name ist ja ganz putzig. Gibt es da irgendwie eine Geschichte dahinter?
Ja, da gibt es eine Geschichte zu. Und
also
zwar,
Alexander hat mir im Vorfeld verraten, es gibt dazu drei Geschichten und wir sind jetzt ganz gespannt, welche du uns erzählst.
Ja, ich kenne natürlich die richtige Geschichte.
Gott sei Dank. Ja.
Also, es gibt einen sehr verdienten Mitarbeiter des Hauses SWHT, der mit Spitznamen sogenannt genannt wird und häufig wird erzählt, dass daher der Name kommt. Mhm. Allerdings ist das nicht so. Schuppi oder Schuppes Einsatzort ist der Fischereihafen. Da haben wir den Fischbahnhof.
Ja.
Und der hat ja diese wunderschöne Fassadengestaltung, die so ein wenig aussieht wie ein Fisch.
Ja, das changiert total schön. Blau, grün, das sieht ganz toll aus, wenn die Sonne drauf scheint.
Ganz genau. Und als Schuppi noch recht roh war, hat dann der jetzige Abteilungsleiter der Häfenabteilung irgendwie diesen Alu-Chip-Schuppi mit dieser Fassade da verglichen. Und so ist dann quasi der Schuppi der Name abgeleitet der Fischbahnhofsfassade.
Ah, okay. Und Schuppi sieht ja auch so ein bisschen aus. Also vorne an der Seite, da sind ja auch diese Schuppen so ein bisschen in diesen Farben. Wenn man in den Hafenwelten ist, kann man Schuppi sozusagen nicht verfehlen.
Man kann Schuppi nicht verfehlen. Man kann außerdem Schuppi auf Instagram finden und in der Story markieren. Sehr gerne.
Stimmt, genau. Schuppi hat einen eigenen Insta-Account und da kann man die Entwicklung weiterverfolgen und wie Schuppi sich technisch denn so schlägt im Hafenbecken. Da sind wir ja schon gleich bei der Technik. Alexander, da bist du der Spezialist.
Hoffe ich mal, ja.
Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, wie Schuppi überhaupt funktioniert?
Es hängt natürlich ganz viel von den Sensoren ab, die man auf so einen Demonstrator bringt. Ne? Mhm. Also wir müssen ja hier erstmal auch die Leutwerft erwähnen. Die haben quasi das Gerüst gebaut. Aber die Frage war natürlich, wie treibt man das Ganze an? Mhm. Wie macht man das auf, ich glaube 60 Meter war da irgendwie so der Abstand von der einen Seite zur anderen Seite, dass ich da jetzt nicht mit 400 PS Motoren irgendwie arbeiten kann, ist wohl selbstverständlich. Also muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Wie mache ich das? Und da haben wir dann eben geschaut. Diese Karosse wurde dann quasi also von der Lloyd-Werft in Aluminium gemacht, weil das einfach auch Gewichtsvorteile hatte. Wir wollten also schauen, dass wir das mit kleinen Motoren können, die wir auch gut ansteuern können. Und das wirklich Spannende ist, es gibt so verschiedene Arten von Motoren, die man verwenden kann. Also zuerst hatten wir dran gedacht, unten drunter so bewegliche Motoren ranzusetzen. Das sind sogenannte Pottantriebe, mit denen man dann eben durch die Bewegung dann eben auch steuern kann. Wenn ich die also ausrichte, dann könnte ich steuern. Aber das Konzept haben wir dann verworfen, weil die relativ teuer sind und auch immer besonders stark sind und ob das da wirklich so gut gewesen wäre, haben wir gesagt, nee, das scheint nicht so der Fall zu sein und haben dann quasi unten vier stehende Motoren angeordnet und durch das einzelne Ansteuern jedes einzelnen Motors können wir quasi Schuppi bewegen. Kann man ihn im Kreis fahren lassen oder auf der Stelle drehen, eben von der einen Seite auf die andere Seite.
Also praktisch wie so ein ferngesteuertes Motorboot.
Quasi, das ist genau das Gleiche und das ist eigentlich auch die Software, die dahinter steckt, ist eigentlich auch das, was so übliche Drohnen, die jetzt verwandt werden, haben die auch drauf. Also wir haben quasi bekannte Sachen genommen und haben die hier einfach nur drauf gespielt. Das heißt also, es ist jetzt nicht irgendwie ganz viel neu entwickelt worden, wo wir jahrelang eine neue Software generieren und solche Sachen, sondern wir sind wirklich mal hingegangen und haben gesagt, wie kriegen wir das eigentlich schnell hin? Und wir haben das in 6 Monaten haben wir das hinbekommen, ja, den Bau der Karosse, was mit am längsten gedauert hat.
Ja.
Ja, wir haben das alles simuliert. Wir haben dann nachher die einzelnen Motoren dann in die Simulation als echte Hardware reingepackt. Wir haben dann nachher alles eben an so einem Baggersee getestet und das ging dann am Anfang. Und von der Sensorik her, ja, wir haben dann so ein genanntes LIDAR. Das kann man sich vorstellen wie ein Radar, nur mit Licht. Also ich schicke ein Licht raus und ich bekomme ein Licht zurück. Und dadurch kann ich meine Umgebung abbilden. Und eine Stereokamera, das heißt also, ich gucke quasi wie wir Menschen auch, ja, aus zwei unterschiedlichen Positionen mit unseren Augen und können dadurch ein räumliches Verständnis schaffen. Und diese Sensordaten haben wir eben genommen, um uns zu orientieren und haben dann eben damit dann dieses Schuppi-Pferdchen dann eben mal starten lassen. Und wir wurden auch gefragt, wieso habt ihr denn da kein Radar drauf? Und dann sagen wir, ja, so ein normales Radar geht halt einfach erstmal auf 100 Meter. Wir haben aber nur so 60 Meter von links nach rechts oder Steuerbord, Backbord. Das ist irgendwie so ein bisschen
was anderes.
Dann haben wir gesagt, nee, also wir müssen das auch ohne Radar machen. Aber es ist natürlich, sind das auch Fragen, ne? Wie ist es bei Nebel und solche Sachen? Da kann man natürlich auch mal drüber nachdenken. Aber für hier, für diesen Demonstrator, ist das quasi so die Grundtechnik. Also unten 4 Motoren, die starr sind, die steuern wir einzeln an über eine Software.
Ja. Und wie fahren die? Elektrisch?
Die fahren elektrisch. Ja. Ne? Also wir haben da 2 Batterien drauf. Das fährt richtig gut. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Tucker-Tuckerchen, sondern wenn man da richtig Gas gibt, dann geht das ab wie Schmidts Rakete. Also
das ist schon, wie schnell kann Schuppi sein?
Das habe ich jetzt nicht gemessen. Aber ich glaube, wir wollen es auch nicht so aussetzen. Und ich glaube, worauf ich auch so ein bisschen stolz bin, ist, wenn man sich so überlegt, wie bisher, ich sag jetzt mal, in Schiffen normalerweise Software aufgespielt wird. Da gibt es sogenannte 19-Zoll-Racks. Man kann sich das vorstellen wie so ein richtiger Schrank, in dem so ganz viele Computer drin sind. Ja, und davon ist so ein Schiff bestückt. Also die haben nicht nur einen so einen Schrank, sondern viele. Das ist wahnsinnige Technik, wahnsinniger Stromverbrauch. Und wir haben das Ganze in so ein kleines Köfferchen an Technik reingepackt. Da haben wir eine künstliche Intelligenz drauf. Da haben wir die Sensorik drauf. Wir haben da so quasi so 2 kleine Computer. Computer drauf und mit diesem kleinen Koffer, 15 mal 10 Zentimeter irgendwie Größe, steuern wir diese kleine Fähre. Und das finde ich wirklich enorm. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf.
Nun hast du eben gesagt, man kann Schuppi fernsteuern, aber Habbo hat ja nun gesagt, Schuppi ist autonom.
Geht beides. Also ich meine, bevor wir jetzt einfach mal so hingehen und lassen mal so ein Ding einfach mal autonom rumfahren. Also die Leute wollen ja auch überzeugt werden. Mhm. Und das heißt also, wie überzeugt man das? Und das ist ja bei jeglicher Entwicklung so, man testet es. Und deswegen gibt es natürlich Remote, die Möglichkeit, das erstmal fahren zu lassen. Und dann schließt man halt bestimmte Sachen immer aus. Dann sagen wir, okay, das machen wir nicht mehr, jetzt lassen wir es mal hier autonom fahren. Und vom Grundsatz her geht es autonom, das sind keinerlei Probleme. Und das lief super. Also wo ich auch ganz überrascht war, so wie wir das in der Simulation geplant hatten, wir haben tatsächlich die Software aus der Simulation genommen, haben die auf Schuppi draufgespielt und es hat funktioniert. Das war großartig. Das ist also nicht das, was ich als Techniker, also ich bin gelernter Physiker, das ist nicht so das, was ich normalerweise erwarte, dass ich, ich habe es vorher simuliert, dann gehe ich ins Labor und mache das. Also das ist normalerweise nicht der Fall, aber hier hat das fantastisch funktioniert. Ich finde das wirklich ein großer Erfolg.
Ist es denn tatsächlich innovativ? Weil man versucht ja schon viel mit autonom fahrenden Autos und da kann man doch im Grunde genommen diese Technik nehmen und auf die Schifffahrt übertragen? Oder ist es nicht 1:1 übertragbar?
Das sehe ich ein bisschen anders. Es ist halt so, Wasser ist halt einfach das komplizierteste Medium. Also wir können uns das bei Autos mal ganz leicht vorstellen. Da gibt es im Allgemeinen etwas, wie heißt das?
Bremse
ist gut, aber da sitzt ja einer. Aber das andere, das schwarze Zeug, was überall in der Landschaft rum ist.
Teer,
ah ja, genau. Also wir sind da bei den Straßen. Die haben sowas, Straßen, und da gibt es Linien, und da gibt es Leitplanken und Schilder. Also das ist schon relativ gut. Und ich weiß, das glaubt nicht jeder in Deutschland, aber es gibt auch an vielen Stellen so eine Netzüberdeckung mit Mobilfunk und solche Sachen. Mhm. Wenn wir aber mal so ein paar Kilometer auf dem Wasser rausgehen, wird es ganz dünn. Also das heißt, da haben wir ganz andere Herausforderungen. Wir haben Strömungen, wir haben, auch wenn man unter Wasser bestimmte Geräte dann fahren will, dann gibt es unterschiedliche Salzschichten, es gibt unterschiedliche Ausbreitungen. Also Wasser ist einfach nur kompliziert, da ist nichts einfach. Und ich würde es mal umgekehrt sagen. Also wenn man es im Wasser kann, dann kann man es auch auf Land. Also wenn jemand meint, er bräuchte jetzt irgendwie Autonomie, kann er gern zu uns kommen. Wir machen auch Luft und Land. Aber das ist natürlich meistens leicht, als jetzt das, was auf dem Wasser ist, weil das ist einfach immer unschön. Ja. Und wie gesagt, Nebel, Wind, ja, auch Stand-Up-Paddler. Also auch die findet man auf Straßen im Allgemeinen nicht. Ja. Also
na gut, da habe ich Fußgänger.
Schwimmer. Es ist also ein Fußgänger, der ist ja irgendwo in der Größenordnung 1,50 bis 2 Meter dann über dem Erdboden sichtbar. Der Schwimmer, das sind ja 20 Zentimeter nasser, kalter Kopf. So, also das dann zu detektieren und der Anspruch, also besser zu sein als ein menschlicher Schiffsführer.
Ja.
Und die Anzahl der übergefahrenen Schwimmer, wir erwarten da keine Schwimmer, aber die Anzahl überfahrener Schwimmer muss kleiner 1 sein. Ne? Also
ja, genau.
Auf jeden Fall. Für immer. Und ein solches Gerät, was sich autonom auf dem Wasser bewegt, hat viel komplexere Anforderungen an die Wahrnehmung der Umgebung. Und ein Fußgänger, ein Radfahrer und so sind für ein Auto super erkennbar. Mhm. Wir hatten jetzt auf der Sail Absperr-Schwimmseile, die waren nur mit Bällen sind die geschwommen und man musste quasi wissen, dass dazwischen noch Schnur ist. Ne? Mhm. Das ist ja für eine Sensorplattform oder für einen Schuppi super schwierig.
Also das Schlimme ist ja, wenn man das, was man erwartet, das ist nicht das Problem. Mhm. Es sind ja immer die Dinge, die unerwarteterweise kommen. Ne? Also wenn,
das ist ja das Spannende
also wenn dabei. Also wenn jetzt so die Eisbären irgendwie hier lang schwimmen würden oder sowas, das wäre vielleicht etwas Unerwartetes, ja, wo man sagen würde, irgendwas ist, kann hier nicht sein. Und damit würde ich natürlich auch nicht rechnen. Und das ist auch natürlich, wenn wir heutzutage über Sachen wie KI und solche Dinge reden, ne? Das ist super. Das hat auch wirklich gute Erkennungsraten, aber die sind nicht bei 100%. Mhm. Also das sind immer das, was die Leute immer so glauben. Ja, wir machen das ja alles mit KI und dann legen wir uns schlafen und alles ist tutti, mitnichten. Sondern wir hatten mal ein Beispiel, da haben wir Schiffe versucht zu erkennen. Und da gab es im Hintergrund so ein Gebäude, relativ groß, hatte so einen hohen Turm, war ein bisschen durch das Licht ein bisschen grau. Ja, ich hatte das als Kirche erkannt, aber meine KI meinte, es sei ein Kriegsschiff. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns beiden so recht hatte. Aber
ich hoffe nicht die KI.
Also ich hätte jetzt auch der KI an der Stelle nicht so ganz getraut. Schlimm ist halt, wenn man etwas weiß, dann ist es gut, deswegen müssen wir es ja auch erproben. Mhm. Aber die Dinge, von denen wir halt nicht wissen oder von denen wir nicht ausgehen können, die dann kommen. Was weiß ich, Containerschiff hat einen Container verloren, der schwimmt da rum. Mhm. Ja, das ist eben auch kalt, die Temperatur ist gleich, es ist in den Wellen schwierig zu erkennen. Das sind dann halt einfach die Herausforderungen, die sich darstellen und da kann man sich natürlich mannigfaltige Thematiken und so weiter rausholen. Und deswegen ist aber dieses Projekt so wunderbar schön. Wir haben Mobilfunk, wir haben 60 Meter von links nach rechts. Wir haben im Normalfall eben keinen Schiffsverkehr. Die Schwimmer sollten auch eingeschränkt da sein. Es kann mal einer ins Wasser fallen, da müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Aber das ist ja gerade das Schöne an diesem Projekt und deswegen ist es auch, glaube ich, so gut realisierbar. lieber in einem späteren Stadium, weil es eben genau so ist, ne? Weil es eben nicht all diese großen Schwierigkeiten hat, sondern weil es ein geschlossenes Problem ist mit überschaubaren Thematiken. Und ich glaube, das lässt sich technisch wirklich gut mit den heutigen Mitteln ja realisieren. Und natürlich innovativ ist es dadurch, dass man einfach mal das macht und dass man es auch umsetzt, weil ein Automobil ist auch nicht schwer. Aber es zu machen, ja, es wirklich zum Funktionieren zu bringen. Da muss ich auch mal hier der Senatorin danken. Ich muss den Hafenbehörden, den Bremen Ports und alle, die quasi hier mitgemacht haben. Das war eine fantastische Sache, weil wirklich mal alle an einem Strang gezogen haben und mal wirklich gezeigt haben, was geht hier eigentlich? Und dass das hier im Land Bremen, in der Stadt Bremerhaven funktioniert, finde ich großartig. Und das sage ich jetzt mal so als Bürger. Ich finde das wirklich toll und es war super.
Das muss man echt sagen. Es haben sich einfach eine Gruppe Menschen getroffen, die sagen, ja Mensch, das ist eine gute Idee. Da gucken wir jetzt mal so nicht genau, ob sich das jetzt bis ins letzte Detail für uns rechnet oder so, sondern das ist eine gute Idee, wir unterstützen das.
Autonomes Fahren auf dem Wasser ist die Königsdisziplin und ihr seid beide da voll reingesprungen und haben gesagt, je komplizierter, desto besser, finden wir prima. Damit wollen wir uns auseinandersetzen und durch die Kooperation in Bremen und auch in Bremerhaven konntet ihr dieses Projekt realisieren. Ich merke das schon, ihr seid echt mit Leidenschaft dabei. Aber Habo, du hast gerade erwähnt, wir hatten jetzt ja die Sail, das größte Windjammerfest hier bei uns und dort habt ihr Schuppi auch präsentiert. Was hast du da mitgenommen, als ihr Schuppi vorgestellt habt? Wie ist die Akzeptanz so in der Öffentlichkeit?
Akzeptanz und Öffentlichkeit ist ja immer eine Bandbreite. Und wir hatten den Stand bei dem Schifffahrtsmuseum. Der grobe Tonus ist sehr, sehr positiv. Es gibt selbstverständlich einen Miesepeter, der sagt, ah, jetzt wird dafür unnötiges Geld ausgegeben. Das stimmt sogar so gar nicht, weil das einen ziemlich schlanken Fuß realisiert wurde. Das ist jetzt kein Steuergeldgrab oder sowas. Wir haben einen echten Mehrwert geschaffen und wir haben in der Breite ein sehr, sehr gutes Feedback. Und es ist, ich bin dann immer eher so ein bisschen zurückhaltend mit so Zeitschienen, wann irgendwas realisiert werden könnte. Und da ist eigentlich das meiste Feedback, hey, wieso denn so lange, warum nicht schneller? Und das ist ja nicht gut, dass wir jetzt etwas anbieten, was so abseits der Norm ist oder abseits des Standards und dass da dann das Feedback ist, ja, das wollen wir. Wir wollen das in Bremerhaven haben, das wäre super.
Wie ist denn eure Perspektive? Du hast ja schon gerade das vorweggenommen, du lässt dich zeitlich nicht festlegen. Muss ich nochmal ein bisschen anders fragen. Aber wo seht ihr euch mit Schuppi in den nächsten 5 Jahren? Du hast ja eingangs schon gesagt, ihr habt ja einen ganz konkreten Einsatzort im Werftquartier. Wie geht da die Entwicklung weiter? Werden wir Schuppi zukünftig auch immer im alten Hafen sehen können oder wie ist da eure Planung?
Was mit Schuppi, also unserem Demonstrator, weiter passiert, das vermag ich jetzt noch gar nicht zu sagen. Das ist eine Sensorplattform. Das gilt als Beweis, dass es geht. Das gilt zum Sammeln von Daten. Dafür ist es sehr, sehr wertvoll. Aber Ziel ist Schuppe, 15 Personen des ÖPNV-Anschlusses vom Werftquartier. Von der Kükenhalbinsel. Um da auf das Interesse oder das Feedback so zurückzukommen. Wir haben ein ganz enormes Medieninteresse gehabt. Radio Bremen und Sat.1 waren da und haben das angehört.
Ja.
Und da habe ich mich dazu verleiten lassen, etwas von 10 Jahren zu sagen. Da gab es dann den Aufschrei, ey, wieso dauert das so lange? Und nun habe ich von den Kollegen im Werftquartierhaus erfahren, dass der Erstbezug für 2030 geplant ist.
Ja, das macht Druck.
Das heißt, so als Hein Seemann sage ich ein paar Kohlen ins Feuer werfen. Bei Schuppi heißt es vielleicht Elektronen in den Motor schicken oder wie auch immer. Aber in dieser Zeitspanne, glaube ich, soll es sein. Mein Wunsch ist es natürlich, pünktlich zum Erstbezug auch eine vollständig funktionierende ÖPNV-Anbindung anzubieten können. Da mich jetzt festzulegen, das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen naiv.
Ja, also treffen wir uns spätestens in 5 Jahren hier wieder und ihr könnt dann berichten, wo Schuppi gerade im Einsatz ist oder die Schuppe.
Allerspätestens.
Ja, wobei, ich wurde das auch letztens mal gefragt, ja, wie es denn so aussieht. Also die Sache ist ja die, man muss natürlich auch mal die Entscheidung treffen, dass es dann auch passieren soll. Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache und die andere wichtige sind natürlich gewisse rechtliche Rahmenbedingungen, Versicherungen und die Dinge. Wer hat Gelder? Wichtige Fragen. Aber so von der technischen Seite her, wir haben das Projekt in 6 Monaten hingekriegt und wir können jetzt quasi anlegen, wir können von der einen Seite zur anderen Seite fahren. Also das ist nun ganz viel auch schon geleistet worden und ich sag mal, eine realistische Größe von 2 bis 3 Jahren so etwas zu bauen, also technisch umzusetzen, Da sehe ich eigentlich nicht die Problematiken drin. Das ist auch der Vorteil jetzt an Schuppi, den wir jetzt auch haben, nämlich sehen heißt begreifen. Mhm. Am Anfang stand da mal im Raum, dass irgendwelchen Texten, die man schreiben kann, da hätte ich alles Mögliche reinschreiben können, das können wir alles machen und das ist alles kein Problem. Mhm. Ja, und dann liest das jemand und der bewertet das technisch und dann hat es verstanden oder auch nicht. Das hätte richtig viel Geld gekostet. Und stattdessen, ja, wir machen das jetzt einfach mal richtig. Wir bauen jetzt mal so einen Demonstrator und da gibt es keine Diskussion. Hier, das fährt von da nach da und es funktioniert. Mhm. Also technisch kriegen wir das hin in dem Setting Hafenquartier. Und jetzt geht's darum, lass uns das einfach mal machen. Und dann müssen wir auch eben die rechtlichen Probleme mal wegräumen, die es dann natürlich auch immer gibt und die Bedenken. Aber da muss ich auch sagen, alle Stakeholder, die jetzt hier mit dabei waren, die waren alle dem sehr zugetan. Am Anfang durchaus kritisch auch, aber jetzt auch überzeugt. Und ich glaube, wenn wir alle gemeinsam den Willen haben, dann kriegen wir das hin und dann schaffen wir das auch bis 2030, das Ganze da auf die Reihe zu kriegen.
Ja. Also das ist hundertprozentig richtig, wie du sagst. Technisch haben wir ist ja bewiesen. Vielleicht muss man nochmal einen qualitativ höherwertigen Sensor benutzen. Das ist ja kein Showstopper. Der Showstopper ist meinetwegen Bremische Hafenordnung und da drin ein Ding zu schaffen, Schuppe und diesem Gerät dann Operations zu erlauben. Mhm. Ich habe für mich so identifiziert die drei Säulen von diesem autonomen Projekt. Das ist einmal die Technik, die haben wir im Sack. Die rechtliche Anpassung, wie kriegt man es ins Tun? An den technischen Dingen, das behandeln wir auch. Da sind in allen Ebenen in der Rechtsgebung für Seeschifffahrt gibt es Aktivitäten, das fassen wir auch an. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, passiert es nicht und da muss einfach dem technischen Fortschritt, den muss man würdigen und dann auch so ein Recht anpassen.
Ich finde das total klasse, dass er einfach sagt, Mensch, wir krempeln alle die Ärmel hoch und packen es an und sehen zu, dass wir das in die Umsetzung bekommen. Ich bin schon ganz gespannt, wo wir dann 2030 mit Schuppi sind, ob wir dann entsprechend autonom durch das Hafenbecken fahren. Und ich würde nochmal deinen Hinweis aufnehmen, also jeder, der Schuppi mal sehen möchte und jetzt neugierig geworden ist, einfach mal zum alten Hafen fahren, ein Bild machen und du sagst, posten unter Hashtag Schuppi.
Schuppi at Schuppi unterstrich autonom, das ist der Kanal. Da bleibt ihr up to date. Und noch einmal zurückzukommen, 2030 treffen wir uns wieder. Allerdings wird dann Schuppi im Hafenmuseum bleiben als Ausstellungsstück, weil wir dann ja Schuppe haben. Ob es eine Fährenwurst gibt, so wie...
Die muss sich jeder autonom selber machen.
So wie auf der Weser, das können wir noch nicht zusichern. Aber Schuppe wird dann State of the Art sein und Schuppi Ausstellungsstück im Museum.
Das finde ich ganz hervorragend. Und alle Kapitäne können wir dann ins Homeoffice schicken.
Wir werden in diesen Bereichen, glaube ich, ganz andere Konzepte zukünftig sehen. Die neue Technologie wird dann auch an den Menschen angenommen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir machen ja hier nicht Technik, weil es einfach nur cool ist. Wir machen das für Menschen. Und darum geht es. Ja, lasst uns doch mal hier was Vernünftiges für die Menschen machen. Und dann denke ich, klappt das auch.
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese tollen Einblicke in die Zukunft der Schifffahrt und dass ihr hier Schuppi vorgestellt habt. Und wenn ich nachher nach Hause fahre, da komme ich am alten Hafen vorbei, da werde ich auf jeden Fall ein Foto machen von Schuppi und das posten. Und herzlichen Dank. Und ich freue mich, wenn wir uns spätestens 2030 wiedersehen. Ich hoffe, wir hören vorher noch voneinander.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja. Ja, vielen Dank. Ja, eine gute Zeit und gute Fahrt nachher.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao.
Wow, das war ja interessant, was ich da alles über diese kleine Fähre erfahren habe.
Kleine Fähre, große Technik, aber wir haben natürlich auch ganz große Fähren hier im Bremerhaven.
Genau, und das schon seit Jahren, die zig Fahrzeuge und Menschen transportieren.
Und die beiden Urlaubsregionen verbinden, ne?
Richtig, genau. Und sogar die beiden Bundesländer, auch das noch. Dazu hatte ich meinen Gesprächspartner von der Weserfähre Bremerhaven GmbH am Mikro.
Ich bin gespannt, was er zu berichten hat.
Nachdem Corinna uns jetzt was über die autonom fahrende Fähre erzählt hat, freue ich mich, dass ich heute Michael Dietrich von der Weserfähre Bremerhaven bei mir im Studio zu Gast habe. Hallo Michael.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du bist Schiffsführer auf einer unserer Weserfähren.
Ja, das ist richtig.
Wir haben ja in Bremerhaven zwei Weserfähren. Das ist die Bremerhaven und die Nordenham. Und du fährst eine davon. Aber das hast du nicht immer gemacht.
Ja, das ist richtig. Ja, ich fahre beide. Also im Wechsel.
Ja, du kommst ja gebürtig aus dem anderen Ende von Deutschland, aus Stuttgart und hast was ganz anderes gelernt. Dann hat dich die Marine in den Norden verschlagen und dann bist du irgendwann zur VGB gewechselt und bist unter der Weser gefahren. Da bist du Bus gefahren und bist auch rübergefahren dann auf die andere Weserseite.
Ja, das ist richtig. Es gab mal eine Tour, die ging nach Rodenkirchen.
Ja, genau. Und jetzt fährst du auf der Weser, nämlich immer im Wechsel mit den beiden Fähren. Aber du hast nicht gleich als Schiffsführer angefangen.
Nee, das ist richtig. Ich habe als Matrose angefangen.
Was macht man als Matrose auf der Weserfähre?
Naja, man macht das Schiff morgens los, abends wieder fest. Man kassiert die Fahrkarten und naja, was eben so an Deck zu tun ist.
Aber du musst auch in die Maschine gucken, hast du gesagt, ne?
Richtig, das macht man dann. Am Wochenende hat man keinen Maschinisten da normalerweise und dann bereitet man da dann alles vor, peilt die Ölstände und Kühlwasser und schaut nach dem Rechten und startet die Maschinen und so weiter und so fort, ja.
Also eine Menge zu tun. Auch wenn die Überfahrten so kurz sind, immer 20 Minuten, glaube ich, dauert es ungefähr, oder? Bis ihr übergesetzt habt?
Ja, nicht ganz 20 Minuten. Also der Takt ist 20 Minuten, das ist richtig.
Ja.
Naja, man muss die Zeit, wo man die Autofahrer und Fußgänger und so runterlässt und wieder rauflässt, die muss man dann ja mit einrechnen.
Ich habe mal gelesen, dass es die ersten Fährverkehre schon im Mittelalter gab. Da sind die natürlich mit Booten und von Hand rübergesetzt. Und jetzt gibt es ja die tollen Weserfähren. Das ist ja praktisch wie eine Mini-Kreuzfahrt von und nach Bremerhaven.
Ja, das nutzt auch ab und zu mal der eine oder andere tatsächlich nach Feierabend, um abzuschalten. Also das haben wir schon öfter mal gehabt, dass dann Personen auf die Fähre kamen, um dann da mal mit hin und her zu fahren. Die stehen dann da an der Reling und schauen aufs Wasser und genießen einfach die Zeit.
Schöne Idee. Ich habe das auch gemacht. Also das ist nochmal ein ganz anderer Blick auf unsere Stadt. Die Skyline ist wirklich toll. Und dann wirklich mal weg vom Verkehr, einfach über die Wellen zu schippern, Wind in den Haaren, das ist schon was Tolles, ne?
Ja, das stimmt.
Du hast bestimmt viele Wiederholungstäter, ne? Also viele Pendler, die nach Bremerhaven oder andersrum übersetzen, oder?
Ja, das ist richtig. Also natürlich, auf der anderen Seite sind ja auch große Werke. Da haben wir ja Airbus und Steelwind und so. Die kommen dann von unserer Seite, kommen dann viele von der Bremerhavener Seite und fahren rüber zur Arbeit. Und natürlich auch viele, die drüben in Nordenham und Umgebung wohnen, die dann eben in Bremerhaven und Umgebung arbeiten.
Setzen die immer mit dem eigenen Pkw über oder auch manche dann mit dem Fahrrad oder zu Fuß und dann da mit dem Fahrrad weiter? Weißt du das? Hast du das mal beobachtet?
Das ist sowohl als auch. Es gibt natürlich auch Fahrgemeinschaften und so weiter, ja.
Wie viele Fahrzeuge passen denn auf so eine Fähre? Also im Durchschnitt, das kommt ja mal drauf an, wenn du jetzt ganz viele LKWs hast, dann passen natürlich weniger Pkws drauf. Aber wie viel ungefähr?
Naja, das sind so zwischen 30 und 40 Autos.
Plus Fußgänger,
ja.
Plus Radfahrer.
Richtig.
Ich weiß, du bist Schiffsführer. Ich habe ja immer gedacht, alle, die so ein Schiff fahren, sind Kapitäne. Das ist aber nicht so, oder? Das ist ein Unterschied.
Richtig, das ist ein Unterschied. Also der Kapitän, der hat das dann ja studiert. Und der Schiffsführer, naja, das ist halt für die Binnenschifffahrt, braucht er das Patent eben. Und die Weser in unserem Bereich ist so ein Mischgebiet. Da darf man mit einem erweiterten Binnenschifffahrtspatent fahren. Und naja, wie gesagt, der Kapitän, der hat es eben studiert und ist dann eigentlich für auf See dann eben ausgebildet.
Das habe ich auch im Vorfeld gelernt jetzt von dir. Ich habe ja immer gedacht, hier müsste man ein Patent haben für die große Fahrt, weil in Bremen an der Brücke, da steht ein Schild, was steht da dran? Ende Seeschifffahrtsstraße, ne? Richtig, hast du gesagt. Ja. Und ich habe gedacht, das ginge dann bis dahin und wusste nicht, dass das wirklich ein Mischgewässer ist. Bis wohin darfst du fahren? Wo ist die Grenze?
Also das ist eine Verbindungslinie zwischen dem Kirchturm in Kappel und dem Denkmal in Langwaden.
Ja.
Das ist so die Grenze der Binnenschifffahrt. Also bis dahin darf man fahren, wenn man dieses erweiterte Binnenschifffahrtspatent hat.
Ja. Ach, du hattest auch noch erzählt, du bist auch den kleinen Kaiser gefahren. Da musste ich erst mal fragen, was bitte ist der kleine Kaiser? Das war ja noch vor deinem Einsatz als Schiffsführer auf der Nordenham und der Bremerhaven. Magst du noch mal erzählen, was der kleine Kaiser gemacht hat oder wofür er eingesetzt wurde?
Ja, das war damals beim Umbau der Kaiserschleuse, wie die vergrößert wurde.
Ja.
Da konnten dann Fußgänger und Radfahrer natürlich nicht über diese Schleuse rüber.
Ja.
Und da wurde dann eine kleine Personenfähre eingesetzt oder Personen- und Radfahrerfähre für 12 Personen. Und die ging zwischen Geoplatestraße und Rotensand hin und her.
Wie weit ist die Distanz ungefähr?
Ach, das war nicht weit. Das war, naja, da ist man vielleicht 2 Minuten oder 3 Minuten gefahren und das war's dann, ja.
Ja.
Genau.
Na gut, aber Schwimmen ist schlecht, ne?
Ja, das ist richtig.
Stelle ich mir auch interessant vor. Dann hast du ja täglich die gleichen Leute, ne? Da ist man ja nachher schon fast per Du,
ja,
vermute
richtig,
ich mal.
Ja. Mit einigen, ja. Einige kennt man dann auch immer noch, ja.
Ja.
Richtig.
Nun sind ja unsere Weserfähren wirklich sehr emsig und tagtäglich im Einsatz. Ich hatte immer gedacht, das wären wahnsinnig viele Menschen dort beschäftigt, aber das ist gar nicht so, ne? Also ich habe gelernt, dass 7 Schiffsführer dort beschäftigt sind. Dazu kommen noch Matrosen und Maschinisten, aber das war's dann auch, ne?
Ja, das Bordpersonal, mehr ist das dann nicht. Ja, wir haben dann ja noch die Geestemünde, da sind dann ja auch noch Kollegen eingesetzt, die kommen dann noch dazu, aber so ein Bordpersonal ist das nicht mehr.
Ja, bist du die Geestemünde auch mal gefahren oder darauf mitgefahren?
Ich bin sie lange Zeit gefahren, ja, das ging eigentlich als Matrose damals schon los, 2011.
Mhm.
Da ging sie ja in Dienst, da habe ich das angefangen und wie ich dann mein Patent hatte, habe ich das auch dann gemacht und ja, viele Jahre bis letztes Jahr habe ich das gemacht, ja.
Also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen oder die Geestemünde nicht kennen, das ist unser schmucker Ausflugsdampfer, der ab Neuenhafen fährt. Das Besondere daran, das erste Besondere auch schon mal, dass es durch die Schleuse hinaus auf die Weser geht und dann nach Norden entlang des Containerterminals, wo es auch immer viel zu gucken gibt. Und dann dreht ihr irgendwann wieder um und wenn man Glück hat, sieht man auch nochmal die Seehunde oder Robben auf den Sandbänken dann.
Richtig,
ne?
Ja.
Und das Ganze wird dann auch moderiert.
Ja, ja. Das ist richtig, ja.
Und die Geestemünde ist auch noch für Seebestattung im Einsatz. Also das ist auch noch etwas Besonderes. Was gefällt dir denn besser, der Fährverkehr oder die Geestemünde?
Das hat beides was für sich. Es ist beides irgendwie schön. Auf der Fähre hat man da wesentlich mehr Ruhe.
Mhm.
Da beginnt man dann halt seinen Tag, so wie es im Dienstplan steht, und fährt seinen Dienst. Und dann, wenn der Dienst vorbei ist, geht man nach Hause. Das ist auf der Geestemünde nicht so. Da gibt es vieles drumherum zu tun. Ja, und es sind halt auf der Geestemünde hat man viel mehr Kontakt zu den Menschen, was auch schön ist.
Mhm.
Also es ist beides irgendwie interessant, beides macht Spaß.
Schön, dass es beide Möglichkeiten in eurem Unternehmen gibt, finde ich.
Ja.
Auf so einer Fähre sind ja wahnsinnig viele Menschen, von jung bis alt und verschiedene Nationen und berufstätige Urlauber, Freizeitler, was auch immer. Da gibt es doch bestimmt auch ungewöhnliche Begegnungen oder so. Meine Kollegin hat mir mal erzählt, die ist mit dem Auto übergesetzt und guckt dann so verträumt in den Rückspiegel und traut ihren Augen kaum, weil sie auf einmal eine Frau hinter sich sah, die einen Esel dabei hatte. Also diese Dame ist wohl gepilgert irgendwie. Und da war meine Kollegin doch etwas erstaunt, einen Esel auf der Fähre zu sehen.
Ja.
Du hast mir mal erzählt, dass vor deiner Zeit mal ein Zirkus an Bord kam, der ganz viele Kamele dabei hatte, oder?
Ja, das sind Überlieferungen von alten Kollegen. Ja.
Ob die auch pro Person abkassiert werden? Muss ich eigentlich, wenn ich einen Hund mitnehme, muss ich für den bezahlen?
Nein.
Der ist frei.
Natürlich nicht, nein. Da kann ja nichts dafür.
Ja, wenn er mit dem Zug fährt, muss er auch bezahlt
ja,
werden.
Ja, das ist richtig. Aber bei der Fähre sind wir da etwas entspannter. Ja.
Ja, und was hattest du für nette oder skurrile Begegnungen oder für Gespräche?
Naja, jetzt als Schiffsführer bekommt man natürlich von den Fahrgästen nicht mehr ganz so viel
mit. Nee, da bist du da oben hoch auf deiner Brücke.
Richtig. Damals als Matrose noch hatte ich immer so einen Anreiz, wenn da Fahrradfahrer waren, die voll bepackt waren.
Wir haben viele Radfahrer, die übersetzen.
Das ist
ne?
richtig. Ja, viele fahren den Weser. Radweg.
Ja, genau.
Aber es gibt auch ganz andere Geschichten, wie zum Beispiel eine junge Frau, die fragte ich dann auch, was sie denn für eine Tour macht. Und sie erzählte mir dann von einem Europaweg 1.
Okay.
Und ich konnte damit nichts anfangen. Ich fragte dann, ja, was ist das denn? Ja, der geht in Tallinn los und geht bis Barcelona.
Wow.
Ja, da habe ich auch nicht schlecht geguckt. Und dann sagte sie, ja, sie fährt den hin und zurück.
Ja.
Und wie ich sie dann fragte, wie das denn geht, so viel Jahresurlaub hat man doch nicht, dann sagte sie, naja, entweder braucht man einen entspannten Chef oder man sucht sich eben hinterher was Neues. Das war ganz witzig.
Ich bin schon stolz, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also mit Radfahrern, das ist manchmal sehr interessant, was die da für Touren machen.
Was gibt's noch für Geschichten von Radfahrenden?
Ja, einer war zum Beispiel mal mit dem Fahrrad da, der sprach Englisch und dann habe ich ihn auch gefragt, wo er herkommt, wo er dann hin will und er erzählte dann, dass er aus Stockholm kommt und hat einen Termin in Amsterdam und
aha.
dann hat er in seinen Kalender geschaut und hat gedacht, naja, da kann er ja mal eben mit dem Fahrrad hinfahren.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, das war echt witzig, ja.
Also die Radfahrer sind für die besten Geschichten gut.
Ja, es gibt mit Sicherheit auch noch andere gute Geschichten, aber das ist schon echt spannend, was man da alles zu hören kriegt. Ja.
Da sind ja auch teilweise ganze Familien dann unterwegs, ne? Die so Familienurlaub machen.
Ja, das ist richtig. Das war auch ganz interessant. Das war, wo der Anleger damals neu gebaut wurde in Blexen.
Ja.
Da bin ich dann den Fährersatzverkehr mit dem Bus bin ich dann gefahren.
Gut, dass du so vielseitig bist.
Ja, das ist schon manchmal ganz gut, ja, das stimmt. Ja, und dann stand ich da drüben in Blexen mit dem Bus und dann kam da eine Familie mit zwei Kindern. Die Tochter war vielleicht 5 und der Sohn ungefähr ein Jahr.
Ach so, ganz klein noch, ja.
Ganz klein, ja. Und dann habe ich auch gefragt, wo die denn losgefahren sind. Und die erzählten dann ja in Lissabon. Und ich musste dann überlegen, ob die das gleiche Lissabon meinen wie ich. Aber ich kannte kein anderes.
Ja.
Das war August und ich habe gefragt, ja, wann seid ihr denn dann losgefahren? Ja, im September.
Und das hat das kleine Mädchen zu dir gesagt?
Das kleine Mädchen hat das erzählt. Die war total pleatsch. Das war echt witzig. Ja.
Und du hast erst gedacht, die nimmt dich auf den Arm.
Ja, ich habe dann gefragt, ja, und jetzt, wo wollt ihr jetzt noch hin? Ja, eigentlich wollten wir nach Kopenhagen, sagte sie dann. Aber wir fahren jetzt nach Hause, nach Dresden.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, also das war echt spannend, ja.
Fehlen dir denn solche Geschichten nicht, wenn du da oben als Schiffsführer auf der Brücke bist?
Ja, doch, manchmal schon, ja.
Ja.
Ja, ja. Da oben ist man echt für sich alleine dann. Ne? Man hat natürlich viele Stammfahrgäste von früher, die dann mal da oben vorbeigucken und mal während der Überfahrt, dass man sich mal kurz unterhält. Aber ja, eigentlich hat man da oben echt seine Ruhe.
Darf man da kurz hochgehen? Also nicht rein, aber wenn man dich jetzt kennt, dann darf man schon mal Hallo sagen.
Ja, dann kann man schon mal hochkommen und Hallo sagen natürlich.
Ja, und du bist dann im Schichtdienst, ne?
Ja, das ist richtig. Ja, das ist eine Wechselschicht, ja.
Ja, ist auch anstrengend, oder?
Ja, doch, manchmal ist das schon anstrengend, ja.
Mhm.
Aber naja, ich meine, wenn man dann morgens früh, wenn das Wetter gut ist und man fährt dann und die Sonne geht auf, das entschädigt schon für einiges.
Das wollte ich auch gerade sagen. Was ist so deine Lieblingsschicht und deine Lieblingsjahreszeit? Also ich habe ja das Glück, dass ich auch aufs Wasser gucken kann vom Büro aus und ich fange gerne früh an. Also früh ist bei uns 7 und ich liebe dieses Morgenlicht. Das finde ich ganz besonders schön.
Das
allerdings sind unsere Sonnenuntergänge ja auch spektakulär, ne?
Das ist richtig. Die mag ich auch lieber, weil die Frühschicht eigentlich überhaupt nicht meins ist. Also dieses extrem frühe Aufstehen, unsere Schichten, die gehen 5:20 los.
Oh, okay. Da musst du wirklich mitten in der Nacht aufstehen,
richtig,
ja.
Richtig. Also ist eigentlich nicht so mein Ding. Mhm. Aber naja, das ist ja nur im Wechsel und es gibt ja auch Mittel- und Spätschichten.
Wann fängt die Mittelschicht an?
Die Mittelschicht geht normalerweise 9:30 los. Das ist dann die Schicht, die die Norden-Hamm fährt.
Mhm.
Und das geht dann bis 18 Uhr. So.
Und die Spätschicht endet wann?
Das ist 11:15 ist da dann Feierabend, ja.
Ja. Und deine Lieblingsjahreszeit zum Fährfahren?
Boah, das kann man so gar nicht sagen, weil jede Jahreszeit hat irgendwie was Schönes.
Ja.
Ne? Aber im Frühjahr und Sommer, wenn dann die Sonne scheint und es schön warm und ja, das Wetter ist gut, ist nicht zu stürmisch, dann ist das ein sehr, sehr schöner, sehr angenehmer Arbeitsplatz. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich persönlich mag auch gerne die Herbststürme, aber das stelle ich mir jetzt als Schiffsführer nicht so toll vor. Man denkt immer so, ach ja, man kann das andere Ufer sehen, das ist ja Pipifax, das ist es aber bei weitem nicht, ne?
Naja, wir sind eben auf der Außenweser, da ist dann schon manchmal ein bisschen rauer, ne? Also wenn es dann in Orkanrichtung geht, dann ist es schon echt spannend, also das ist dann schon eine Herausforderung.
Und ihr kreuzt ja auch dann die Schifffahrtsstraße, also die Schiffe, die nach oder ab Bremen kommen oder sowas, ne? Wer hat da eigentlich Vorfahrt dann?
Naja, der durchgehende Verkehr, der hat Vorfahrt, ja.
Also man muss die ganze Zeit immer wachsam sein.
Richtig.
Aber du bereust es nicht, dass du Schiffsführer geworden bist und es dich zu uns in den hohen Norden verschlagen hat.
Auf gar keinen Fall.
Wie schön.
Liebe meine Arbeit.
Das ist toll. Dann danke ich dir, dass du bei uns im Studio warst und ich kann nur alle einladen, mit der Weserfähre zu fahren, auch wenn ihr gar nicht weiter wollt, sondern wirklich, wie Michel ja auch schon gesagt hat, das einfach auch mal als kurze Auszeit zu nehmen und es zu genießen, übers Wasser zu gucken und den Wind zu spüren und einfach mal abzuschalten.
Ja, gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Das fand ich ja wirklich niedlich und vor allen Dingen, welche Geschichten Michel zu erzählen hat.
Ja, wirklich spannend, oder?
Ja, also am besten hat mir diese Fahrt in den Feierabend gefallen.
Mir auch.
Aus sowas muss man erstmal kommen, oder?
Ja, so naheliegend und eine tolle Sache, ne?
Es ist ja auch unbestritten, dass der Blick übers Wasser tatsächlich beruhigt und entspannt. Deshalb sind wir hier an der Nordseeküste ja auch immer so entspannt.
Genau, Entspannung pur.
Ja, und Tanja, ich würde sagen, bevor wir jetzt auf Schuppi warten, bis Schuppi denn tatsächlich mal wirklich Personen mitnehmen kann, wollen wir uns heute Abend an der Weserfähre treffen?
Das machen wir. Wetter ist top. Lass uns loslegen.
Alles klar. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.